Apropos wird ja präsentiert von Filmingo, die Schweizer Streaming-Plattform für grosses Kino daheim. Ob aktuelle Kinohits, investigative Dokus oder All-Time-Favorites. Auf Filmingo findest du sorgfältig ausgewählte Filme. Geschichten mit Tiefgang, die bewegen, hinterfragen und inspirieren. Die Filme kannst du mit wenigen Klicks schauen, im Abo oder einzeln zum Mieten. Und wenn du jemandem eine besondere Freude machen willst, dann gibt es Filmingo auch als Geschenk-Abo. Unvergessliche Filmstunden garantiert. Bleib neugierig und entdeck neue Welten. Jetzt streamen auf filmingo.ch.
Heute bei Apropos Sarajevo Safaris.
Reiche, die viel Geld zahlen, um sich in ein aktives Kriegsgebiet einfliegen zu lassen.
Eine Horrorgeschichte aus den 90er Jahren wird plötzlich wieder aktuell. Im Bosnienkrieg Selle, so eine gute Geschichte, während der Belagerung von Sarajevo reiche Ausländer eingeflogen worden sind, um gegen Geld auf Menschen zu schiessen.
Umgerechnet 80 bis 100.000 Euro sollen die Sniper-Touristen für mehrere Tage am Rande Sarajevos bezahlt haben.
Bis heute war das vor allem Gerücht, Geraune und Hörensagen. Doch jetzt hat die Staatsanwaltschaft von Mailand eine offizielle Untersuchung eröffnet. Wegen neuer Recherche und Beweis.
Erst die Zusammenarbeit mit dem italienischen Journalisten Gavazzini führen nun zu Ermittlungen.
Was weiss man über diese Safaris gesichert? Und kann so eine Untersuchung überhaupt Erfolg haben, mehr als 30 Jahre später? Das fragt heute Lisa Britzelmeier, die neue Italien-Korrespondentin von der Süddeutschen Zeitung und vom Tagesanzeiger. Sie ist zu Gast in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Bern und der Basel-Zeitung, im Bund und der anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser, sage Lisa.
Ciao Philipp.
Elisa, die Horrorgeschichte fängt im April 1992 an. Kannst du uns einmal ganz kurz den Grundkonflikt vom Bosnienkrieg aufzeigen?
Ja, der Bosnienkrieg ist Teil der Jugoslawienkriege und das ist jetzt wirklich sehr verkürzt, weil es ein extrem komplizierter Konflikt ist. Aber es geht praktisch um die Zeit des Zerfalls von Jugoslawien, wo es eben mehrere Kriege hintereinander gab. Bosnien war eigentlich ein Staat mit vielen verschiedenen Ethnien, also mit serbischen Bosniern, mit Bosniaken und mit kroatischen Bosniern. Und da gibt es eben unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Die Bosniaken wollten vor allem einen bosnischen unabhängigen Staat. Die Serben haben sich mehr in Richtung Serbien orientiert und die Kroaten mehr in Richtung Kroatien. Und aus diesem Konflikt ist dann eben der Krieg ausgebrochen.
Ein zentrales Element des Krieges war die Belagerung von Sarajevo durch die Serben. Zu dieser Belagerung haben wir erst kürzlich Erfolg gemacht. Das würde ich sehr gerne verlinken. Wie muss man sich die Zeit damals vorstellen? Wie war die Belagerung?
Also die Belagerung von Sarajevo war wirklich extrem. Das war ja brutal. Das war ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Also die Menschen in Sarajevo waren komplett abgeschlossen von der Außenwelt. Die hatten keinen Strom, die hatten kein fließendes Wasser, die hatten nicht ausreichend zu essen. Es gab nur ganz wenige Möglichkeiten, aus der Stadt zu fliehen. Sie war belagert von den bosnisch-serbischen Kampftruppen und von der jugoslawischen Volksarmee. Und ja, die waren praktisch eingekesselt in ihrer Stadt. Und es wurde gezielt gegen Zivilisten vorgegangen, mit Granaten, aber eben auch mit Scharfschützen. Deswegen gibt es so eine bekannte Straße in Sarajevo, die Hauptstraße, die wurde Sniper Alley genannt, weil man da eben von diesen Heckenschützen sehr leicht getroffen wurde. Es war lebensgefährlich, auf die Straße zu gehen.
Dass es so gefährlich ist, hat auch mit der geografischen Lage von Sarajevo zu tun, oder?
Genau, Sarajevo liegt praktisch zwischen lauter Hügeln und die Kräfte, die die Stadt belagert haben, waren eben zum Teil auf diesen Hügeln. Dadurch konnte man halt die Stadt recht gut kontrollieren und die haben zum Teil aus einer echt großen Entfernung da auf Zivilbevölkerung schießen können.
Weiß man, wie viele Leute gestorben sind während der Belagerung?
Während der Belagerung sind insgesamt mehr als 11.000 Menschen gestorben allein in Sarajevo.
Nach 4 Jahren, nach 1425 Tagen, ist dann die Belagerung vorbei gewesen und die Aufarbeitung hat angefangen. Recht schnell hat es auch erste Gerüchte über extrem finstere Vorgänge auf den Hügeln rund um Sarajevo. Was sind das für Gerüchte gewesen?
Ja, die ersten Gerüchte gab es tatsächlich schon während der Belagerung von Sarajevo. um die geht es jetzt auch, deswegen sprechen wir jetzt auch. Das ist, klingt wirklich unfassbar, dass nämlich Menschen da praktisch zum Spaß hingekommen sein sollen, als Touristen, die am Wochenende hingebracht wurden nach Sarajevo und praktisch ja auf die Zivilbevölkerung geschossen haben aus Vergnügen und gegen Bezahlung.
Wann ist das das erste Mal offen ausgesprochen worden? Mehr als ein Gerücht?
Also diese Berichte gab es eben schon 1995. Das war ja noch während der Belagerung, gab es in italienischen Medien Berichte, und zwar auf Seite 1, sowohl bei der La Stampa als auch beim Corriere della Sera. Die haben sich beide auf die gleiche Quelle berufen, nämlich auf eine Menschenrechtsorganisation, das sogenannte Permanente Völkertribunal. Also das ist eben ein Tribunal, das kein institutionelles ist, aber das eben moralisches Gericht darstellt. Und die hatten ein Treffen, da haben Menschen berichtet von diesen angeblichen Touristenschützen. Und das wurde eben in diesen zwei Zeitungen berichtet, aber eigentlich ist dann erstmal nicht groß was passiert. Ich habe jetzt auch mit einem sprechen können von dieser Menschenrechtsorganisation, der das damals eben schon weitergegeben hat. Der hat gemeint, ja, danach hat sich jetzt niemand von ihm bei ihm irgendwie groß gemeldet aus Medien oder aus den Strafverfolgungsbehörden oder aus der Politik oder so. Und es gab dann nochmal ein Verhör, 2007 war das, eine Aussage von einem Zeugen in Den Haag. Hat ein amerikanischer Feuerwehrmann, der in Sarajevo im Einsatz war als Helfer, der hat von sogenannten Tourist Shooters berichtet, also Touristenschützen. Aber es gab eben nie so richtig feste Ansatzpunkte. Der dort eben vor dem Kriegsverbrechertribunal ausgesagt hat, hat ihm selber auch gesagt, er hat da nie einen schießen sehen, sondern er hat aber eben Leute gesehen, die nicht aussahen wie die normalen Soldaten. Er hat das so beschrieben, die seien eben in so einer Mischung irgendwie gekleidet gewesen, was so sehr nach Jagdausrüstung ausgeschaut hätte. Vor allem hätten sie eben sehr teure Gewehre gehabt.
Ist ihm denn diesen Hinweis nicht nachgegangen?
Also, wie gesagt, den, was 1995 berichtet wurde, offenbar nicht. Also, der von der Menschenrechtsorganisation hat gesagt, sie selber, für sie hat das total die Kapazitäten überstiegen. Sie wollten auf das Problem oder auf den Verdacht hinweisen, konnten dem aber nicht nachgehen. Und er hat auch gesagt, im Zuge des ganzen Horrors aus dem Bosnienkrieg war das irgendwie fast schon eine Randnotiz.
Mehr als 10 Jahre später, nach der Aussage von dem Feuerwehrmann, ist er dann ein Film rausgekommen. Der hat Sarajevo Safaris geheißen, ist vom slowenischen Regisseur Miran Supanic gewesen. Und dieser Film hat, glaube ich, das erste Mal in aller Drastik geschildert, was dort passiert ist. Wie genau, laut dem Film, sollen die Safaris funktioniert haben?
Ja, du hast jetzt gesagt, was da passiert ist, und das ist genau schon der Punkt, dass wir es eben nicht sicher wissen, ob es wirklich so passiert ist oder nicht. Aber dieser Film war eben ganz grundlegend, hat eben auch diesen Begriff geprägt als Safari. Also wenn es so war, wie da jetzt berichtet wird, dann muss man sich das wirklich wie so eine Menschenjagd vorstellen. Also Leute, die mit Gewehren losgezogen sind. Wir wissen eben nicht genau, was an diesen Vorwürfen dran ist und was stimmt. Im Film wird es so geschildert, da kommen mehrere Menschen zu Wort. Eine ganz wichtige Quelle in dem Film ist einer, der eben anonym spricht, der auch für Geheimdienste gearbeitet hat während der Zeit und der das selber gesehen haben will.
Ich bin wie du, wenn ich sehe, dass ich streite, ich habe gesagt, dass ich Olego, dass ich mich predana.
Und dann gibt es eine andere Quelle in dem Film, der berichtet von einer Aussage von einem jungen serbischen Gefangenen, der wiederum das ähnlich beschreibt, wie man das ja schon gehört hatte, nämlich, dass er eben Menschen in so Jagdoutfits gesehen hat. Und mit denen hätte dieser Zeuge sich auch unterhalten. Und da hat wohl ein Mann gesagt, er käme aus Mailand. Und generell wurden da eben 5 Italiener beschrieben. Und es war eben einer vom bosnischen Geheimdienst, der diese Aussage ausgewertet hat. Und der hat das auch weitergegeben an seine Vorgesetzten. Das hat er mir jetzt auch nochmal alles bestätigt. Also ich konnte mit dem auch sprechen, der dann im Film vorkommt. Der sagt, sie hätten es damals auch an die italienischen Geheimdienste weitergegeben. Aber was man halt auch sagen muss, es gab in diesem Film eben den einen, der anonym gesprochen hat, der es direkt mitbekommen haben will. Aber sonst gibt es keine Zeugen auch in dem Film, die jetzt direkt sicher sagen können, da war ein Ausländer zum Spaß da und hat viel Geld dafür bezahlt, um dann auch wirklich zu schießen. Was man in dem Film halt auch sieht, ist einfach, wie sich diese Belagerung ausgewirkt hat auf die Menschen, die damals in Sarajevo gelebt haben. Und es kommen da auch Leute zu Wort, die Opfer von solchen Scharfschützen, Heckenschützenangriffen wurden, die sich das bis heute nicht erklären können. Und natürlich weiß man jetzt nicht, von wem die genau angegriffen wurde und ob das da irgendwie ein möglicherweise sogenannter Tourist dahinter steht. Aber es gibt zum Beispiel eine Mutter, die da erzählt von ihrem einjährigen Kind, das vor ihren Augen erschossen wurde. Und sie war mit dem Kind an einem Tag draußen, an dem eigentlich Feuerpause war. Und sie versteht einfach bis heute nicht, was da genau passiert ist.
Und der Film hat nicht gelangt, dass eine offizielle Untersuchung eröffnet worden ist?
Nee, der Film ist irgendwie in anderen Ländern auch nicht so registriert worden. Also in Slowenien, wo der Regisseur herkommt, und vor allem auch in Bosnien, gab es da schon viel Diskussion drüber. Aber jetzt so in Westeuropa gab es keine große Resonanz.
Die grosse Debatte, die fängt erst jetzt wieder an, 3 Jahre nachdem der Film rausgekommen ist. Und zwar wegen einem italienischen Journalisten. Was hat denn der Journalist herausgefunden?
Ja, der Journalist heißt Ezio Gavazzini. Der hat diesen Film selber gesehen und war davon schwer beeindruckt. Er hat auch in den 90ern schon diese Nachrichten in den italienischen Tageszeitungen gelesen und hat gesagt, das hat ihn sehr mitgenommen damals. Und er wusste aber eben bis dahin nicht, wie man dem überhaupt nachgehen soll. Und dieser Film war für ihn jetzt der Ausgangspunkt seiner Recherche, hat er mir gesagt. Er hat sich mit dem Regisseur in Verbindung gesetzt und von da aus ging es dann praktisch für ihn weiter. Er sagt, er hätte praktisch die Recherchen von dem Film fortgesetzt und noch einiges mehr rausgefunden. Und er hat sich vor allem konzentriert eben auf die beteiligten Italiener oder die mutmaßlich beteiligten Italiener. Und er sagt, er hat sich interessiert für die ganze Organisation hinter dem Ganzen. Also er beschreibt es so, dass es ihm Quellen so erzählt haben, dass es wirklich systematisch passiert ist, dass Leute am Freitagnachmittag, Freitagabend nach Belgrad geflogen sind, von Italien aus, vor allem von Triest, es sind so seine Erkenntnisse. Und die sollen dann eben von Belgrad aus mit Minivans oder Bussen nach Sarajevo gebracht worden sein oder halt in die umliegenden Hügel. Er sagt, das ist auch nochmal was, was in dem Film noch nicht vorkommt. Er sagt, dass er da auch wirklich auf Preise, Preislisten praktisch gekommen ist. Also er spricht davon, dass die Leute so 200.000 bis 300.000 Euro ausgegeben haben sollen für so ein Wochenende, wenn man das auf heutige Verhältnisse umrechnen würde. Ich weiß natürlich nicht, was da wirklich dran ist. Ich kann das nicht nachprüfen und nicht nachvollziehen. Er hat jedenfalls seinen Angaben nach 2 Jahren lang recherchiert und ist dann eben zu dem Ergebnis gekommen, das sind doch so krasse Ergebnisse, das muss er der Staatsanwaltschaft mitteilen. Er ist in Mailand zur Staatsanwaltschaft gegangen, hat denen 17 Seiten von seinem Recherchematerial überlassen und er sagt, in der Zwischenzeit hat er aber nochmal wesentlich mehr nachgereicht.
Was macht die Staatsanwaltschaft jetzt ganz genau?
Ja, das weiß man eben nicht so genau. Also deswegen muss man auch sehr vorsichtig formulieren, die Staatsanwaltschaft spricht nicht darüber. Ich habe auch keine Bestätigung dafür bekommen, dass jetzt wirklich Ermittlungen laufen, jenseits der Erzählung eben von dem Journalisten. Auch wenn das in allen italienischen Medien rauf und runter berichtet wird, aber letztlich äußert sich die Staatsanwaltschaft nicht.
Wo man sieht, was passiert, ist, dass das in der Bevölkerung von Italien und auch in der Politik schon jetzt etwas ausgelöst hat, oder?
Ja, doch, auf alle Fälle. Es ist Thema jetzt in Italien. Es ist aber jetzt auch nicht auf Seite 1 jeder Zeitung jeden Tag. Mhm. Also es gibt schon trotzdem hier sehr viel Berichte über die Haushaltsdebatte oder was Giorgia Meloni jetzt wieder mit Mattarella besprochen hat und so weiter. Aber ja, also es gibt Berichte. Es ist auch in der italienischen Politik jetzt zum Thema geworden. Es gab mehrere Abgeordnete der Opposition, die in der Parlamentsdebatte auf diese Berichte zu sprechen gekommen sind. Es gibt 3 parlamentarische Anfragen von Oppositionsabgeordneten, die jetzt von der italienischen Regierung eine Positionierung verlangen.
Das ist die Reaktion in Italien. Wie ist es denn außerhalb von Italien?
Ja, in Bosnien ist das natürlich immer wieder krass, wenn dieser Konflikt aufkommt und wenn es die Hoffnung gibt, dass es irgendwie Aufklärung und neue Erkenntnisse gibt. Und es wühlt natürlich sehr viel auf, wenn dann eben solche Berichte von so einem unfassbaren Verdacht laut werden. Sowohl in Bosnien als auch bei Menschen, die eben aus Bosnien geflohen sind damals.
Der Journalist sagt auch, dass unter den Touristenschützen auch Deutsche, Franzosen und auch Schweizer sollen gewesen sein. Hat er für das Beweis?
Das weiß ich leider nicht. Ich kenne ja nicht sein ganzes Material, das er der Staatsanwaltschaft überlassen hat. Also ich habe ihn eben konkret nochmal danach gefragt, was er denn weiß, speziell jetzt eben zu den Deutschen, zu den Schweizern. Er sagt, seine Quellen sprechen einfach von Menschen aus sämtlichen westlichen Ländern. Und er ist aber eben dem nachgegangen, was die Italiener betrifft.
Hm. Wenn du sagst, dass er vor allem an den Hintergründen, an dem Netzwerk interessiert war, weiss man denn, wer das organisiert hat? Woher die Leute gekommen sind?
Nee, also ich weiß nicht, was er weiß, aber er hat jetzt jedenfalls dazu nichts konkret gesagt. Ihm ist es zum Beispiel auch wichtig zu sagen, dass es da nicht um eine politische Motivation geht. Das stand jetzt zwar in manchen Berichten, aber er sagt, er hat dafür eigentlich keine Anhaltspunkte. Seiner Meinung nach ist das Profil dieser mutmaßlichen Täter, dass das reiche Leute sind, weil klar, sowas muss man ja erstmal bezahlen können und wollen. Und dass es so Menschen sind, die Waffenfanatiker sind, die vielleicht auf der Jagd schon ganz viele Erfolge hatten, vielleicht auch auf illegalen Safaris in Afrika waren und die jetzt so praktisch den nächsten Kick suchen.
Wenn du jetzt alles zusammenfasst, ist, was man weiß und vor allem, was man nicht weiß, was ist denn von dieser Untersuchung von der italienischen Justiz zu erwarten?
Ja, das ist eben die große offene Frage. Wie gesagt, ich kenne nicht das ganze Material. Es ist aber wirklich schwierig, nach allem, was man weiß, dass man da wirklich an so einen Punkt kommt, dass eine Staatsanwaltschaft Anklage erheben kann. Also man braucht ja dazu konkrete Tatverdacht gegen konkrete Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt und braucht dafür Zeugen. Es reicht ja nicht, dass mehrere Leute gesehen haben, dass da Menschen vielleicht mit einer entsprechenden Ausrüstung rumgelaufen sind. Selbst wenn man jetzt wüsste, dass die irgendwie eingeflogen sind dafür, weiß man denn dann auch, dass die wirklich geschossen haben und so weiter. Also da sind so viele Fragezeichen. Ja, ich habe zum Beispiel auch Ezio Gavazzini gefragt, ob er denn in der Lage war, da wirklich Beschuldigte zu identifizieren. Da wollte er sich jetzt nicht so genau äußern dazu. Er hat aber auch gesagt, naja, das liegt natürlich auch noch ganz viel Arbeit bei der Staatsanwaltschaft.
Ist halt auch das Problem, wenn etwas untersucht wird, was schon 30 Jahre her ist, oder?
Ja, genau. Man hat natürlich mit der Erinnerung zu kämpfen, die vielleicht nach 30 Jahren nicht mehr so frisch ist. Menschen haben ja schon nach kurzer Zeit immer Schwierigkeiten, sich korrekt zu erinnern und Dinge auch so wiederzugeben, dass man es nachvollziehen und belegen kann. Dann sind halt auch viele in einem bestimmten Alter jetzt. Andererseits muss man halt auch sagen, es ist auch erst 30 Jahre her. Ne? Wir reden jetzt nicht über Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Hm. Gibt es auch Leute, die die ganze Geschichte für einen totalen Humbug halten?
Ja, gibt's. Also allein schon dieser Status als Gerücht, da gibt es auch einige, die sagen, ja, das ist einfach eine urbane Legende oder so ein Mythos. Es gibt schon auch berechtigte Zweifel in dem Sinne, dass man sich fragen muss, wie soll diese ganze komplexe Organisation funktioniert haben? Wie soll überhaupt das gezielte Schießen funktioniert haben? Also da sagen schon auch viele aus dieser Position, aus den Hügeln heraus, da konnten trainierte Scharfschützen treffen. Aber ob da jetzt ein Tourist, auch wenn er jagderfahren ist, was schießen konnte, wirklich, so makaber das jetzt klingt, ist halt auch die Frage. Und die andere Sache ist auch, wir haben zwar diesen Feuerwehrmann, der vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal von sogenannten Touristen gesprochen hat, die er gesehen haben soll, aber es gibt halt sonst keine große Aussage dazu. Und man müsste sich ja eigentlich vorstellen, ich meine, da sind tausende Leute befragt worden, hätten da nicht noch mehr Menschen vielleicht Hinweise darauf geliefert? Und dann war es ja auch so, dass ja viele ausländische Journalisten auch immer wieder vor Ort waren in Sarajevo. Und dann ist die Frage, hätten die nicht auch vielleicht was mitbekommen und hätten die das dann nicht eigentlich publik machen müssen?
Danke, Lisa.
Schönen Tag noch.
Das war sie, unsere Folge zu den Sarajevo-Safaris. Der Text von Elisa Britzelmeier zum Thema und auch der von Enver Robelli, den wir sehr gerne in den Shownotes verlinken. Die Folge von Barbot hat Sibyl Hartmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.